Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage: Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Um seine Liebsten und sich selbst vor emotionalen Belastungen und im schlimmsten Fall auch vor Streitigkeiten zu schützen, ist es sehr wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema Nachlass zu beschäftigen. Und dabei muss es ja nicht immer direkt ums Erben und Vererben gehen. Sich Gedanken über Schenkungen zu machen, bietet durchaus erhebliche Vorteile gegenüber dem alleinigen Fokus auf den Erbfall. Sowohl auf der Gefühlsebene als auch finanziell gesehen. Wie lässt sich also Vermögen klug verschenken? Darüber sprechen wir in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Und die Antworten liefert auch heute wieder zuverlässig Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, wir sprechen heute nicht das erste Mal über Nachlässe, obwohl es ja auf den ersten Blick alles andere als ein bequemes Thema ist. Warum ist dir das auch ganz persönlich so wichtig, Karl? Und wieso wolltest du gern gleich eine ganz eigene Podcast-Folge zum Thema Schenken machen?
Das liegt ganz einfach daran, weil ich es immer wieder erlebt habe, dass es bei dem Thema zu ernsten Verstimmungen in Familien gekommen ist, bis hin zu gerichtlichen Auseinandersetzungen unter Geschwistern. Und weil man so etwas durch rechtzeitige und sinnvoll geplante Schenkungen verhindern kann. Erben und Vererben sind natürlich hoch emotionale Themen, das ist mir schon klar. Umso wichtiger ist es, sie möglichst früh anzusprechen, so schwer das auch ist. Denn durch gezielte Schenkungen können teilweise sogar deutliche Nachteile für alle Beteiligten vermieden werden. Trotzdem ist das Ganze nach wie vor bei uns in Deutschland ein Tabuthema. Befragungen ergeben immer wieder, dass es von rund der Hälfte aller Deutschen überhaupt nicht angesprochen wird. Das zeigt übrigens auch unsere eigene Untersuchung dazu.
Na, dann lass uns mal einsteigen, lieber Karl, mit einer ganz einfachen Frage. Was kann man denn überhaupt schenken bzw. an jemanden übertragen?
Du kannst natürlich alles verschenken, Andreas, oder wie Juristen sagen würden, alle beweglichen und unbeweglichen Dinge. Also zum Beispiel ein Auto, eine Immobilie, Kunstwerke, Möbel, einfach alles. Und dann natürlich Geldvermögen, egal wie angelegt, also Bargeld, Sparbücher, Wertpapiere, Versicherung bis hin zu Firmenanteilen.
Okay, dann bleiben wir doch erstmal auf einer ganz übergeordneten Ebene, würde ich vorschlagen, und fangen mal so an, Karl. An wen kann man denn was verschenken und umgekehrt, wer kann oder darf schenken?
Also beschenkt werden kann jede natürliche und auch jede juristische Person. Du kannst also jeder Person oder Organisation etwas zukommen lassen, angefangen bei den eigenen Kindern bis hin zur Kirche oder meinetwegen auch Greenpeace. Und verschenken kann grundsätzlich auch jede natürliche und juristische Person, vorausgesetzt, es liegt volle Geschäftsfähigkeit vor. Wenn nicht, dann kommen die Eltern, Betreuer oder unter Umständen sogar das Vormundschaftsgericht ins Spiel.
Jetzt werde ich mal ein bisschen philosophisch, Karl. Was sind denn für dich die Hauptgründe, warum man überhaupt was verschenken sollte?
Ja, warum sollte man etwas verschenken? In erster Linie natürlich, wenn man jemanden unterstützen oder eine Freude machen will. Und falls du es noch nicht wusstest, Andreas, jemanden ein wirklich passendes Geschenk zu machen, ist übrigens auch für einen selbst eine schöne Sache und kann richtig Spaß machen. Und dann gibt es natürlich auch noch einen ganz handfesten Grund. Mit Hilfe von Schenkungen lassen sich Vermögensübertragungen steuerlich optimieren. Ein ganz spezieller Fall davon ist es, wenn Unternehmensanteile oder sogar das gesamte Unternehmen übertragen werden sollen. Denn hier kommt oft auch das Thema Firmennachfolge ins Spiel. Jeder Unternehmer möchte natürlich, dass ein Unternehmen gut weitergeführt wird. Und wenn man das schon zur Lebzeit durch gezielte Schenkungen in die Wege leitet, kann man das auch noch selber mitgestalten.
Dann lass uns doch mal die Sache mit den Vermögensübertragungen etwas genauer beleuchten. Warum können Schenkungen hier sinnvoll sein?
Ganz einfach, Andreas, weil die steuerlichen Freibeträge für Erbschaften auch für Schenkungen gelten und sie alle 10 Jahre neu genutzt werden können. Das heißt, man kann alle 10 Jahre steuerfrei schenken, solange man die entsprechenden Freibeträge nicht überschreitet. Das ermöglicht eine steueroptimierte Übertragung, selbst größere Beträge an die nächste Generation, selbst wenn sie die Freibeträge übersteigen. Übrigens kann man mittels Schenkungen auch Pflichtteilsansprüche der Erben reduzieren. Kinder haben zum Beispiel einen Pflichtanspruch auf die Hälfte des gesetzlichen Erbes. Das passt nicht unbedingt jedem Erblasser. Schenkungen bieten in der Hinsicht einiges an Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist aber ein heikles Thema, muss in jedem Einzelfall juristisch geprüft werden.
Das ist ganz spannend, Karl. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das schon mal in einem anderen Podcast gefragt habe. Egal, ich frage es einfach nochmal, wenn es so ist. Sind denn Vorabschenkungen wirklich so notwendig? Ich meine, mir fallen in dem Zusammenhang immer die hohen Freibeträge ein, die du ja auch schon oft angesprochen hast. Immerhin 400.000 Euro, die steuerfrei vererbbar sind, und zwar von jedem Elternteil für jedes Kind. Klär uns doch da bitte nochmal auf, Karl.
Ja, du hast schon recht. Freibeträge für Kinder und Partner sind mit 400.000 bzw. 500.000 relativ hoch. Aber so extrem selten sind die Fälle, in denen Vermögen vererbt werden, die deutlich größer sind, auch wieder nicht. Vor allem, wenn es um Immobilien oder gar ganze Unternehmen geht. Und dann wird ja nicht nur an die Kinder oder an den Partner vererbt, sondern unter Umständen auch an andere Verwandte. Und da sind die Freibeträge teilweise deutlich geringer. Enkelkinder haben nämlich nur 200.000. Geschwister, nicht Neffen, 20.000, Freunde, Bekannte auch nur 20.000. Wenn also zum Beispiel die Schwester das Vermögen erbt, da liegt der steuerfreie Betrag bei gerade mal 20.000 Euro. Ein besonderer Fall liegt dann vor, wenn wertvolle Immobilien an jemanden übertragen werden, der nur ein relativ geringes Einkommen hat. Stell dir eine solche Situation vor und der Erbe will in der Immobilie selber wohnen. Womöglich hat er gar nicht die Möglichkeit, die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Im schlimmsten Fall muss das Haus dann verkauft werden, nur damit die Steuer bezahlt werden kann. In einem solchen Fall kann eine Vorabschenkung einem buchstäblich die finanzielle Existenz retten.
Das leuchtet natürlich ein. Und wenn ich jetzt eine Immobilie verschenken möchte, aber vorerst darin wohnen bleiben will oder erstmal weiter Miete kassieren will, geht das auch?
Wenn du weiterhin drin wohnen möchtest, kannst du im Grundbuch ein Wohnrecht eintragen lassen. Das wirkt sogar wertmindernd auf das Haus und reduziert damit den Wert der Schenkung, was steuerlich natürlich interessant ist. Denn der Gegenwert des Wohnrechts wird auf Basis des Alters des Schenkenden bzw. seiner Lebenserwartung errechnet. Und je älter du bist, desto weniger ist dein Wohnrecht wert, weil du dann vermutlich auch weniger lang drin wohnen wirst. Du kannst aber auch etwas verschenken, dabei aber das Nutzungsrecht behalten. Das nennt sich dann Nießbrauch. In dem Fall behält der Schenker zum Beispiel die Mieteinnahmen, obwohl die Immobilie dann bereits dem Beschenkten gehört. Und die Nießbrauchsmöglichkeit gibt es übrigens auch bei Wertpapierdepots. Da bekommt dann die Schenkerin weiterhin die laufenden Erträge aus dem Depot, also Coupon oder Dividendenzahlungen.
Nun ja, aber manchmal laufen die Dinge im Leben ja auch anders, als man denkt. Von daher die, denke ich, wirklich berechtigte Frage, kann ich eine Schenkung eigentlich auch komplett rückgängig machen?
Das ist tatsächlich möglich, Andreas, und zwar innerhalb von 10 Jahren, aber selbstverständlich nicht willkürlich, sondern es muss schon ein wirklich triftiger Grund vorliegen, beispielsweise grober Undank, wenn bestimmte Schenkungsauflagen nicht erfüllt werden oder Betrug, aber auch, wenn der Schenkende mittlerweile verarmt ist. Auch gibt es immer wieder mal Fälle, in denen Schenkungen an Minderjährige zurückgeholt werden sollen. Aber du kannst dir sicher vorstellen, was los ist, wenn zum Beispiel nach 9 Jahren plötzlich grober Undank geltend gemacht wird und das Geschenk deshalb zurückgegeben werden soll. Da ist dann eine Gerichtsverhandlung fast unvermeidlich. Und wer das vermeiden will, der sollte sich in dem Fall wirklich auch von einem Anwalt beraten lassen.
Da sind wir jetzt viel thematisch bei Immobilien gewesen, Karl. Was mich darüber hinaus noch interessieren würde, neben Immobilien, kann ich eigentlich einfach sowas Wertvolleres verschenken oder braucht man dafür eine gewisse Form oder Formalität?
Auch Schenkungen laufen nach dem Schema ab, das man auch von anderen Geschäften kennt. Einigung, Übergabe, Annahme. Dabei braucht man in vielen Fällen keine spezielle Form. Also zum Beispiel bei Geld- oder Wertpapiervermögen. Trotzdem würde ich bei größeren Beträgen immer dazu raten, einen Schenkungsvertrag zu machen. Stell dir vor, jemand hat 3 Kinder und, warum auch immer, eines davon besonders beschenkt. Wenn es dann später im Erbfall mal zu Streit kommt, ist es absolut hilfreich, wenn der Beschenkte nachweisen kann, dass alles sauber gelaufen ist. Besondere Schenkungen sind aber von der Formlosigkeit ausgenommen, nämlich Immobilien, Firmenanteile, Schiffe oder Flugzeuge auch. In solchen Fällen braucht man einen notariellen Schenkungsvertrag, um das Ganze rechtssicher zu machen. Also Schiffe und Flugzeuge, ich gebe schon zu, das ist exotisch. Es sei denn, man heißt Donald Trump, der hat ja immerhin von Katar ein Luxus-Jumbo-Jet geschenkt bekommen. Oder hast du schon mal ein Flugzeug geschenkt bekommen?
Ich glaube gerade, es war nur in der Matchbox-Kategorie. Also drüber hinaus okay. Geht es noch nicht, weder was Autos als auch Flugzeuge oder Schiffe anbelangt.
Geht mir ähnlich.
Aber du, wenn ich jetzt an rechtliche Beratung denke, denke ich natürlich auch durchaus an Kosten. Ich meine, jeder soll sein Geld verdienen, keine Frage, aber das muss ja vorher auch geklärt werden, ähnlich wie auch bei der Geldanlage. Was kostet mich jetzt eigentlich eine Schenkung oder auch den Beschenkten?
Ja, mal abgesehen von der Schenkungssteuer fallen Kosten für die rechtlichen Formalitäten an und die hängen davon ab, wie komplex das Ganze ist, aber auch vom Wert des Geschenks. In der Regel sind es vor allem die Notarkosten, die anfallen und die richten sich nach der Gebührenordnung der Notare auf Basis des Gerichts- und Notarkostengesetzes. Um dir einfach mal ein Gefühl zu geben, stell dir vor, eine Eigentumswohnung im Gegenwert von 300.000 Euro, da hast du dann so Beurkundungskosten von 820 Euro. Und dann hast du natürlich noch Umschreibungskosten beim Amtsgericht, Grundbuchamt und. Aber das war's dann so im Wesentlichen.
Aber in der Tat, da haben wir mal so eine grobe Faustregel, finde ich ganz wichtig, auch hier für unseren Podcast. Ich habe zum Punkt Steuern noch eine spezielle Frage, wenn ich darf, Karl. Wenn du mir zum Beispiel, wir waren ja schon mal kurz bei Flugzeugen und Schiffen, aber jetzt sind wir beim Auto, ein Auto schenken würdest, sagen wir mal im Wert von 30.000 Euro, müsste ich das dann beim Finanzamt anmelden?
So ein Auto wirst du von mir geschenkt bekommen? Ja. Also wie, 30.000? Okay, also wir spielen das mal durch. Das müsstest du tatsächlich beim Finanzamt anmelden. Und das würde dann auch eine Steuer auslösen, denn der Freibetrag liegt bei Nichtverwandten nur bei 20.000 Euro. Das heißt, die 10.000 Euro müsstest du also versteuern. Steuerfrei sind dagegen sogenannte übliche angemessene Gelegenheitsgeschenke, zum Beispiel Geburtstagsgeschenke. Dass aber ein Auto ein übliches Gelegenheitsgeschenk ist, das müssten die finanziellen Verhältnisse des Schenkers dann schon deutlich hergeben. Am Ende ist das aber immer eine Auslegungssache des Finanzamtes.
Also das waren eine ganze Menge Aspekte. Auch schenken will gelernt sein. Gibt es noch was ganz am Ende dieses Podcasts, Karl, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, einen ganz wichtigen Aspekt, nämlich Erben und Vererben, aber auch Schenken sind keine reinen Sachthemen, es sind Beziehungsthemen. Und genau deshalb sollte man darüber sprechen, je früher, desto besser. Ich weiß ja gut, dass das leichter gesagt als getan ist, gerade weil das Ganze oft emotional so aufgeladen ist. Meistens ist es sinnvoll, wenn das Thema von einem Außenstehenden angesprochen wird, der kein eigenes Interesse in der Angelegenheit hat und zudem alle Beteiligten Vertrauen haben, zum Beispiel ein Steuerberater oder natürlich auch ein Finanzberater oder Beraterin. Und das Wichtigste, man muss sich einfach zusammensetzen.
Und was hast du als letztes verschenkt? Darf ich das fragen?
Ja, darfst du, aber du wirst es nicht glauben. Steine. Ich sammle mit meiner Tochter am Strand gerne Steine und Muscheln. Also manchmal braucht man da gar keine Steuererklärung dazu.
Nein, für Steine aus der Ostsee, glaube ich, so weit sind wir noch nicht. Aber wer weiß, was noch kommt. Ganz lieben Dank, Karl-Matthäus Schmidt, für diesen Podcast. Und wer noch mehr zum Thema Erben und Vererben wissen möchte, dem legen wir die Folge 110 ans Herz. Klug vererben und verschenken, wie geht's richtig, hieß es damals. Also auch da können Sie natürlich gerne reinhören. Das war's für heute. Dieser Podcast erscheint immer freitags alle zwei Wochen. Sie können diesen Podcast gern abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns Fragen stellen, weitergehende Fragen zu diesem Thema oder auch neue Themen vorschlagen unter podcast@quirinprivatbank.de. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns gern, empfehlen Sie uns gerne weiter. Mehr Infos auf der Internetseite www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.